Herzlich willkommen zu Coaching, Sports and Life, deinem Podcast für Themen aus Psychologie und Sport. Mein Name ist Gabriel. Ich bin Coach und Berater für Sportler und junge Menschen in Veränderungsprozessen, die sich mehr Ausgeglichenheit im Alltag wünschen und nach ihren eigenen Maßstäben im und außerhalb des Sports erfolgreich sein wollen. Viel Spaß beim Hören der heutigen Episode. In der heutigen Folge durfte ich Dr. René Pasch bei mir im Podcast interviewen. René bietet sportpsychologische Beratung und Betreuung im Breiten- und Spitzensport sowie Coaching im betrieblichen Umfeld und Gesundheitsförderung an. René arbeitet mit Einzelsportlern, Trainern und Teams aus verschiedenen Sportarten. Seine Schwerpunkte sind dabei unter anderem Führung und Teamentwicklung, kognitives Training, sportpsychologisches Training und Coaching mit Kindern, psychologisches Aufbautraining nach Sportverletzung sowie mentales Training und Stressmanagement. Wir sprechen unter anderem darüber, wie wir aus sportlichen Krisen wieder herauskommen, was Renés Werdegang in der angewandten Sportpsychologie ist und was er sich für die Zukunft in diesem Feld für Änderungen wünscht. Ja, René, toll, dass du heute am Start bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, super gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Zum Auflockern hätte ich zwei kleine Fragen an dich, wenn du damit einverstanden bist. Die werden dich wahrscheinlich zurückführen in deine Kindheit. Was war denn dort dein Lieblingsfilm und was verbindest du damit?
Oh, mein Lieblingsfilm in meiner Kindheit? Verrückterweise habe ich wahnsinnig gerne Pippi Langstrumpf geschaut. Nicht nur als Serie, sondern als Film, weil ich das so spannend fand, dass man sich so frei bewegen durfte, so ohne Mama und Papa und auf verrückte Reisen gegangen ist und einfach das machen durfte, was Kinder so gerne machen, mich Freiheit zeigen. Und daran denke ich sehr gerne zurück.
Sehr, sehr cool. Pippi Langstrumpf, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ist auch auf jeden Fall eine Kindheitserinnerung, die ich habe. Welches Buch hat dich am meisten geprägt, so über deine Lebensspanne hinweg und warum?
Also ich habe das Streben nach Glück, also Pursuit of Happiness, habe ich geschaut, aber ich habe vorher das Buch gelesen und dann habe ich den Film gesehen, nochmal mit ganz anderen Augen, und das ist so ein Film, der mich ja sehr, sehr stark geprägt hat. Ist zwar schon, da war ich schon ein bisschen älter, keine Frage, aber an diesen Film erinnere ich mich wahnsinnig gerne, weil der Schauspieler ein ganz, ganz schwieriges Leben hatte und viele Hürden nehmen musste, viele Herausforderungen, aber immer daran gearbeitet hat. Und ich fand diesen schönsten Moment, an den ich mich sehr gerne erinnere, ist die Situation, wo die Basketball spielen. Wo der Junge den Basketball hat und spielt und hat natürlich noch nicht die Körpergröße. Und dann trifft der Junge nicht, und wie der Papa dann sagt, er möchte, dass er was Ordentliches lernt und kein Basketballer wird, und er den Ball nimmt und wegschmeißt. Und sowas begegnet mir halt auch immer wieder in meinem Leben, in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass man sich niemals den Traum wegnehmen lassen soll von anderen, sondern soll seinen Weg gehen, egal wie schwierig er ist. Und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr prägender Film und wichtiger Film.
Bestimmt auch was du dann in deiner Arbeit als Sportpsychologe anwenden kannst, oder? Gerade so dieses Metaphorische und in Bildern Gesprochene. Glaubst du, das hat eine große Kraft, allgemein auch in Bildern vorzugehen?
Oh ja, der Kopf hat ja diese Fähigkeiten, mit Bildern zu arbeiten. In der Zeit, wo wir groß geworden sind, haben wir es ja noch gelernt, mit Bildern zu arbeiten, auf Bilder zu hören, sich zu also begleiten zu lassen von Bildern. Und irgendwann sind wir erwachsen und müssen uns natürlich gesellschaftsfähig verhalten. Und deswegen glaube ich, dass man sowas wunderbar mit in die Arbeit mit einfügen kann. Also ich fordere förmlich, dass meine Sportler, Sportlerinnen oder Teams mit Bildern arbeiten. Sie sind mächtig, der Aufwand ist nicht so groß, aber die inneren Prozesse, die da in Gang gesetzt werden, die kann man in Worte nicht fassen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass alle, unabhängig von Sportlern und Sportlerinnen, dass alle mit Bildern arbeiten. Da steckt so viel Energie drin, und ich bin ein Befürworter von Visualisierung und von Bildern.
Gerade bei Bildern sind ja auch oft Gefühle und Emotionen noch mit verknüpft, die dann einfach auch dieses Erlebnis noch mal ein bisschen eindrücklicher werden lassen. Wo würdest du sagen, liegt so der große Unterschied zwischen jüngeren Sportlern und Sportlerinnen und schon Fortgeschrittenen und Älteren?
Ich würde sagen, dass die Jungen heute sehr, sehr weit sind. Ich bin manchmal ziemlich überrascht, was die heute schon alles wissen und können. Früher als Beispiel, wenn ein Trainer was gesagt hat, dann haben wir es getan, dann haben wir es nicht hinterfragt. Heute ist die Generation ganz anders. Die wissen ganz genau, wie ein Trainingsplan auszusehen hat. Die wissen, welche regenerativen Zeit man anhalten muss. Die wissen ganz genau, was zum Teil mentale Fähigkeiten sind. Das ist bei älteren Sportlern ein bisschen schwieriger. Die sind sehr eingefahren, die haben ihre Muster, verlassen nicht gerne ihre Komfortzone. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, so ein Zwischending wäre sehr schön, dass man eben halt sehr offen ist für die neuen Dinge. Ich glaube, das müssen wir auch, wir älter werdenden, müssen verstehen, dass die Welt sich verändert und dass Digitalisierung ein Thema ist. Trotzdem soll natürlich nicht die Menschlichkeit fehlen. Aber wir müssen uns dahingehend, glaube ich, sehr, sehr offen bewegen. Und wir können sehr viel auch, finde ich, von jüngeren Menschen lernen, weil diese Energie, die darüber kommt, das Interesse, diese Breite zum Teil. Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit jüngeren Menschen. Ich lerne immer wieder dazu.
Was machst du in deiner Arbeit genau? Du arbeitest sehr, sehr gern mit jüngeren Menschen, hast du gesagt. Was macht dir davon am meisten Spaß?
Menschen auf Augenhöhe abzuholen, sie zu begeistern, sie nicht fremd zu steuern, also nicht als Objekt zu sehen, sondern als ein Subjekt, der oder die, die Bedürfnisse haben, die Voraussetzungen haben, Erwartungen haben, Bewertungen haben, einen Hintergrund haben. Und dann das rauszukitzeln, was die Besonderheit ist, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich versuche auch immer in den Schulen oder den Lehrern zu sagen, seid bitte nicht so eingefahren, öffnet euch, hinterfragt mal, wo kommen die Kinder her, was bringen sie mit, was begeistert sie? Weil ich finde, diese sture Auswendiglernen, oder ich nenne es auch mal Bulimie-Lernen, überhaupt nicht wertvoll für das Leben da draußen, sondern wir müssen ein bisschen flexibler sein, indem wir es tun. Und ich möchte doch nicht irgendeine Schablone herausholen und die Kinder so formen, wie ich mir das wünsche, sondern ich möchte, dass die Kinder sich entwickeln nach ihren persönlichen Bedürfnissen.
Wow, da steckt ja vielleicht für manchen Kritiker auch sehr viel Passivität, dass wir den Kindern vielleicht sogar zu wenig Spielraum geben. Was würdest du sagen, wäre so ein Gegenargument dafür, dass die Kinder wirklich einfach freigelassen werden sollen, ihre Entwicklung unterstützt, aber auch nicht unter Druck gesetzt werden sollten?
Vielleicht ein schönes Beispiel. Kinder kommen auf die Welt und Neurobiologen sind sich einig. Kinder haben alles, was sie brauchen, um im Leben zurechtzukommen. Und dann passiert was ganz Dramatisches aus meiner Sicht. Und das nennt sich Erziehung. Das heißt, wenn ich bestimmte Dinge nicht ermögliche, wenn ich fremdsteuere, wenn ich den Kindern Dinge wegnehme, dann verschwindet irgendwann dieses neuronale Netzwerk, weil es nicht genutzt wird, nicht benutzt wird. Aber wenn du anfängst, kreativ zu sein, warum soll denn nicht auch ein Junge mal verrückte Sachen machen oder ein Mädchen? Also diese freie Entfaltung, da steckt ganz viel drin. Früher haben wir immer gesagt, die Erbgrundlage ist im Grunde so stark, dass wir uns gar nicht verändern können. Heute wissen wir aus der Wissenschaft, Neuroplastizität, also Formbarkeit des Gehirns ist ein Thema, ist wissenschaftlich nachgewiesen und deswegen würde ich den Kindern nichts wegnehmen, sondern ihnen im Grunde nur Möglichkeiten geben, damit sie sich vollständig entfalten können.
Wenn wir das jetzt auf den Sport und vor allem auf den Fußball übertragen, wie müsste dann der Trainer agieren, um genau diese angelegten Potenziale mit den Kindern ausfüllen zu können?
Nicht nur in seiner Sichtweise bleiben, sich zu öffnen. Als Beispiel, wenn wir beim Fußball sind, mal den Jürgen, den Hans, den Klaus, wie auch immer, rauszupicken und sagen, heute machst du mal das Training. Wozu hast du Lust? Was interessiert dich? Was würdest du gerne mit deinen Jungs mal machen? Also immer versuchen auch auf Augenhöhe die Kinder, Jugendliche abzuholen, mit ihnen einen gemeinsamen Weg zu finden. Potenzial entfalten ist für mich da das Zauberwort. Nicht fremd zu steuern. Ich möchte nicht, dass die Kinder sich wie Maschinen verhalten. Man kann sich Folgendes vorstellen. Wenn ich einem Torwart sage, er soll sich in bestimmten Situationen nur so oder so verhalten, dann wird er natürlich so oder so sich nur verhalten und wird auch nur eine gewisse Blickrichtung haben. Will ich aber nicht. Ich will, dass er intuitiv entscheidet und viele Wahlmöglichkeiten hat. Und das gebe ich ihm, wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, sich frei zu entfalten. Tue ich das nicht, ist er fremdgesteuert und wird in bestimmten Situationen nur so arbeiten, wie ich mir das wünsche. Aber ich glaube, der Sport ist so komplex geworden, das können wir uns heute nicht mehr erlauben, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen.
Ja, für mich steckt da auch viel Kreativität drin, gerade diese Auswahlpalette sich im Training anzueignen und da dann später einfach sich auch situativ das Erfolgversprechendste daraus auszuwählen. Gerade dafür braucht man ja ganz facettenreiche Trainingssituationen, um dem Torwart, wie du es angesprochen hast, auch einfach die Möglichkeit zu geben, aus dieser Palette das Richtige auszuwählen. Und ich glaube, dass viele eben diesen Ansatz haben,
gerade von Trainerseite, dieses autoritäre, vorgegebene. Und der Spieler ist sich dann gar nicht mehr bewusst, welche Handlungsalternativen er später noch zur Verfügung hat im Spiel. René, wie waren so deine ersten Schritte in Richtung angewandter Sportpsychologie? Was war so dein Werdegang?
Also ich habe im Grunde ganz klein angefangen. Nach dem Studium hat man natürlich, wie wir, glaube ich, alle versucht, irgendwie Platz zu finden, gesehen zu werden, als Dienstleister zu arbeiten. Aber es war sehr, sehr schwierig. Vor circa 15 Jahren war das einfach noch nicht so ein Thema. Und da habe ich in der Kreisliga A damals, das war Fußball, habe ich angefangen, als Sportpsychologe mich so richtig auszuprobieren. Und das war für mich eine ganz, ganz prägende Zeit, weil wir zweimal hintereinander aufgestiegen sind. Und nach dieser Zeit haben die jungen Leute gesagt, einer der Schlüsselelemente war wohl für sie persönlich meine Dienstleistung. Und da war mir auch schon recht klar, dass ich da weitergeben möchte, dass ich glaube, dass ich da etwas habe, was ich weitergeben kann. Aber ich glaube, ein ganz, ganz prägendes Erlebnis war für mich, ich war ja selbst Leistungskicker, habe auch bei Schalke gespielt, habe ein Probetraining gehabt in der zweiten Liga. Ja, und bin auch zum Probetraining in die Nähe gefahren. Das war damals Saarland, die haben noch in der zweiten Liga gespielt und bin dort gar nicht angekommen, weil ich kurz vorher abgewogen bin und dann bin ich überall hingefahren, nur nicht zum Probetraining, weil ich eine unglaubliche Angst davor hatte. Und damals hat man ja keine Kollegen im Team gehabt, da war niemand, den man fragen konnte. Das war Schwächelkultur, war nicht so gern gesehen im Sport. Also was hat man gesagt, stell dich nicht so an und wenn du nicht gut bist, sitzt du auf der Bank. So, und diese Unsicherheit habe ich mit mir rumgetragen und habe dann auch die Entscheidung getroffen, eben nicht wieder gegen den Ball zu treten und bin aber dann parallel zur Bundeswehr und habe da aber nochmal die Chance gehabt, in der Marineauswahl zu spielen. Aber ich habe gemerkt, dass der Kopf nicht mitspielt, dass ich im Training richtig gut war, aber sobald der Anpfiff da war, war ich eben nicht der René Pasch, sondern der verunsicherte Kicker. Und für mich war klar, dass ich da weiter rein muss, nicht nur mir selbst helfen, sondern ich wollte einfach auch anderen Sportler, Sportlerinnen helfen, diese Möglichkeit des Trainings zu bekommen.
Du sprichst, glaube ich, so diesen typischen Fall eines Trainingsweltmeisters an. Das sind natürlich auch diese Sportler, die im Training alles ja schon x-mal gemacht haben und eigentlich drauf haben und im Wettkampf dann leider doch nicht ihre Leistung abrufen. Woran liegt das?
Das hat sicherlich viele Gründe, das sind natürlich Erfahrungen, die man gemacht hat, ganz besonders in Verbindung mit Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass ich damals eben nicht das notwendige Vertrauen hatte. Man hätte mir ruhig sagen können, du bist ein Guter und du hast eine Zukunft im Bereich des Fußballs. Ich habe es für mich selbst nicht annehmen können. Mein Selbstwert war ziemlich verringert. Und ich habe auch nicht daran gearbeitet und wusste auch nicht, wie ich daran arbeiten kann. Ich habe das gemerkt in Prüfungssituationen, wenn ich vor Menschen sprechen musste. Das war super schwer für mich. Ich hatte immer so ein Konsequenzdenken. Ich habe immer darüber nachgedacht, was sagen die anderen, wie sehen mich die anderen, wer sprechen über mich, was ist, wenn es nicht funktioniert, was sagt mein Papa. Also ich habe es sehr stark abhängig gemacht von anderen Menschen. Umso mehr Menschen mir Zuspruch zukommen ließen, umso stärker wurde ich, umso weniger man mit mir gesprochen hat, umso unsicherer wurde ich. Und ich glaube, das verstärkt sich näher in vielen Bereichen des Lebens, bis man irgendwann dann ankommt, sich wahrnimmt und sagt, was ist denn der Bereich, den ich wirklich beeinflussen kann? Und das ist nur meine Person. Und dann habe ich versucht, wirklich ganz intensiv daran zu arbeiten. Und heute bin ich froh, dass es mir nichts mehr ausmacht. Ich würde gerne mal gegen den Ball treten, es ist aber leider zu spät.
Es ist natürlich dann auch ein Prozess, sich viel mit sich selber auseinanderzusetzen und auch diesen negativen Befürchtungen, die man oft hat. Was ist für dich so ein Go-To-Tool, was jetzt vielleicht auch Zuhörer direkt anwenden, wenn sie merken, sie schweifen total in Gedanken ab und denken viel über so Zukunftsängste nach?
Genau, also was mir zum einen immer geholfen hat, ist Sprechen. Nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit Menschen, die mir vertraut sind, die mich kennen. Also sich mitzuteilen, meine innere Welt mitzuteilen und sich selbst auch zu fragen, was ist wirklich jetzt möglich im Moment? Also was kann ich im Moment wirklich verändern? Und dann richtet man sehr schnell den Blick auf sich selbst. Und da steckt die wirkliche Ressource für Veränderung, denn die Welt da draußen kann ich nicht verändern, viele Gegebenheiten nicht. Aber ich als Mensch kann mich persönlich verändern. Und da sehe ich eine ganz große Chance. Und ich versuche auch nicht, anderen gerecht zu werden, sondern ich möchte mir gerecht werden. Das ist ein ganz anderer Ansatz.
Du sprichst vor allem auch die Wichtigkeit von gesunden Beziehungen an zu anderen. Wie können Sportler sich vielleicht öffnen, die sehr viel Befürchtung haben, dass sie für ihre Meinung oder vielleicht einfach nur für ihre Meinung oder ihre Gedanken kritisiert werden? Hast du da eine Empfehlung? Ist sowas auch Bestandteil einer sportpsychologischen Arbeit, auch darüber zu reden?
Absolut, und Herz und Verstand ist ganz oft so, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und ich wünsche mir für Sportler, Sportlerinnen, dass sie sehr oft auf ihr Herz hören. Wir werden eh nicht allen gerecht werden. Wir müssen auch mit Konsequenzen rechnen. Wir müssen auch mit Hürden rechnen. Aber schlussendlich glaube ich, wenn man sich selbst treu ist, ist der Benefit am größten längerfristig. Und dieses Gefühl zu haben, für sich was zu tun. Und wir wissen ja heute, dass wir auch nur einen begrenzten Freundeskreis haben, begrenzten Bekanntenkreis. Und daran sehen wir schon, dass wir eben nicht allen gerecht werden müssen, sondern im Grunde nur in unserer eigenen Welt, wo wir uns am wohlsten fühlen. Aber sicherlich hat das auch was mit dem Älterwerden zu tun. Man ist ja ganz oft, wenn man jünger ist, ist man da draußen. Es ist wichtig, dass man irgendwelche Titel hat, dass man vorankommt, viel Geld verdient. Aber lieber Gabriel, weißt du, wenn man älter wird, hat man ganz andere Prioritäten. Dann geht es um das Leben und leben zu dürfen. Es geht um die Kinder. Es geht um Gesundheit. Da sind solche Dinge überhaupt nicht mehr wichtig. Und das, solche Werte möchte ich meinen Sportlern mitgeben. Das ist eine Art Mentorentätigkeiten zu sagen, schau mal, du musst nicht Angst haben davor. Du brauchst auch nicht Angst haben, wenn du nur diese Ausbildung machst, dass du dein Leben lang dort tätig sein musst. Sondern es wird sich alles verändern, so wie die Welt sich dreht. Und wenn du das einnehmen kannst, diese Sichtweise, entspannt das vieles in deinem Leben.
Ja, dann geht ja die Sportpsychologie auch sehr, sehr stark über das Mentaltraining hinaus, oder? Weil da auch viele Gespräche sich entwickeln, die genau in diese Richtung Umgang mit Veränderungen gehen und auch ja Selbstwert, Selbstvertrauen aufbauen. Würdest du sagen, die Sportpsychologie fristet immer noch so ein Schattendasein oder gibt es da auch eine Veränderung in einen anderen Trend hinein?
Also zu einem tut uns das richtig gut, dass es euch gibt, nämlich den Nachwuchs, diese Dynamik, die da entsteht. Es wollen immer mehr Kollegen und Kolleginnen sich in diesem Bereich etablieren. Wissenschaftlich passiert ganz viel. Und ich glaube einfach auch, dass man das Thema jetzt wirklich auch ernst nimmt, weil wir bewegen uns ja oft auch im Leistungsbereich echt auf Augenhöhe. Und wenn du wirklich dann so 1, 2, 3% mehr haben willst oder mehr können möchtest, dann kommst du an der mentalen Komponente nicht dran vorbei. Und ich glaube, dass man da eine Menge Vorarbeit geleistet hat. Schau mal, wenn wir Medien uns anschauen oder Nachrichten, dann heißt es immer meistens, mentale Stärke, Teamkohäsion. Also man spricht ja auch über diese Dinge. Und ich glaube, dass das mittlerweile angekommen ist. Im Moment ist es so, dass der Spitzensport das manchmal noch sehr schwierig hat. Wie bringen sie uns unter? Weil wir oft auch mit Schwäche in Verbindung gebracht werden. Aber es geht ja in erster Linie um Gesunderhaltung und Leistungsoptimierung. Ich glaube, dass die Entscheider noch zu wenig über uns wissen. Und unsere Aufgabe muss sein, den Entscheidern zu sagen, schau mal, wir haben eine Dienstleistung, die ist wirklich wertvoll, aber auch nachhaltig.
Ja, im Hochleistungssport geht es ja letztendlich auch darum, gute Leistungen zu erbringen und auch ja möglichst erfolgreich zu sein. Was bedeutet dann für dich in deiner Arbeit Erfolg zu haben?
Das Ergebnis spielt in erster Linie so oder sollte in erster Linie erstmal keine Rolle spielen. Für mich sind die Erlebnisse viel wichtiger. Und ich bringe immer dieses Beispiel, auch wenn es manchmal schon langweilig wird, aber es hat mich geprägt. Das ist eben die Situation im Sandkasten, wenn Kinder spielen. Und das tun sie leidenschaftlich gerne und das tun sie auch ausgiebig mit all dem, was dazugehört, um irgendwann groß zu werden. Und dann bauen die Burgen und wenn die dann fertig sind, dann tun sie etwas, was Erwachsene überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie machen diese Burg kaputt. Und warum? Weil sie an dem Ergebnis gar nicht interessiert sind, sondern sie sind am Erlebnis interessiert. Und deswegen wünsche ich mir, ob man jetzt jung ist oder älter werdend ist oder eben im Leistungsbereich unterwegs ist, dass man nicht zu sehr auf Ergebnisse schaut, auf Erfolge, sondern vielmehr auf Erlebnisse. Wie vor kurzem ein Schwimmer zu mir gesagt hat, ich habe gar keinen Spaß mehr. Also er gehört wirklich zu den richtig guten Schwimmern. Ich sage aber, genau das müssen wir hinkriegen. Du sprichst ständig nur von Ergebnissen, von Leistung, von Zeiten. Wo ist denn diese Leidenschaft für deine Sportart? Wo brennst du denn? Wo tust du mehr, um anders zu sein? Das kriegst du nur hin, wenn du richtig viel Spaß hast. Und das ist aber oft so. Der Leistungssport ist versehen von Ergebnisdruck und Leistungsdruck. Aber verdammt nochmal, es sind doch Menschen. Und diese Bedürfnisse müssen wir berücksichtigen. Wenn ich diese Bedürfnisse nicht befriedige, dann werde ich auch nicht das bekommen, was ich mir langfristig wünsche. Nämlich Erfolg.
Wow. Ja, ich glaube, es ist gerade, wenn man sich diese Ergebnisziele nur setzt und nicht diese Prozessziele, die auf dem Weg dahin wichtig sind, berücksichtigt. Gibt es so eine Technik, die du ganz, ganz oft verwendest und die vielleicht die Zuhörer auch direkt zu Hause machen können, die vielleicht gerade so merken, mir macht mein Sportart gar keinen Spaß mehr und ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich das tue, was ich tue?
Also ich versetze meine Sportler, aber auch gerne Teams, wieder zurück in die Vergangenheit und sorge dafür, dass sie diese Momente erleben, wie es war, mal einen Schuh oder einen Fußballschuh anzuziehen oder die Badehose anzuziehen oder wie man erste Mal Berührungspunkte hatte mit seiner Disziplin, mit seiner Sportart. Und dann merkt man das schon, wenn die Teilnehmer, Teilnehmerinnen oder Sportler, Sportlerinnen, wenn sie die Augen schließen, das finde ich, liebe dieses Bild, dann merkst du förmlich, wie die grinsen. Ne, wenn sie, ne, das ist so schön, die spüren förmlich, wie sehr sie wieder zurückversetzt sind und wie großartig eigentlich diese Sportart ist. Und dann kommt ja oft diese Situation, dass wir dann älter werden und in ein System hineingeschubst wird und man ja immer nur guckt, dass die Leistung stimmt. Aber alles, was dazwischen ist, auch das ist unsere Aufgabe zu berücksichtigen. Und das kann manchmal ein Trainer nicht leisten, denn der Trainer hat andere Aufgaben. Der muss Leistung zeigen, Tabellenstände müssen stimmen und wenn er die nicht nachweisen kann, dann fliegt er, dann verliert er seinen Job. Man darf nicht böse sein, aber dann muss man eben auch Experten im Netzwerk haben, die dafür sorgen, dass man auch in diesen zwischenmenschlichen Kontext guckt. Und ich glaube, da steckt noch eine Menge Potenzial für alle Sportarten.
Ja, und wie du es gerade gesagt hast, sich dann nochmal in die Lage zu versetzen, wie es war, zum ersten Mal auf den Platz zu gehen, die Badehose anzuziehen, die Schuhe zu schnüren. Das kann ja auch nochmal diese Gefühle und Emotionen wachrufen, die man damals hatte und auch nochmal so einen extra Antrieb geben. Finde ich total cool. Was würdest du sagen, was fehlt der Sportpsychologie aktuell noch, um sich einfach weiter auch zu etablieren?
Ein bisschen mehr Transparenz und Offenheit. Wir haben einfach ganz viele tolle Kollegen und das muss man einfach deutlich sagen. Die machen richtig gute Arbeiten, auch Kolleginnen natürlich, aber oft immer noch so vorgehaltene Hand und man darf ja nicht darüber sprechen. Und ich glaube, dass uns das nicht gut getan hat. Wenn wir mal das Beispiel im Fußball. Tolle Entwicklung. Wir haben mittlerweile einen Sportpsychologen in den Nachwuchsleistungszentren. Aber ich stecke da viele Jahre schon drin. Und ganz oft ist es so, dass die Kollegen, Kolleginnen gar nicht richtig arbeiten dürfen, teilweise nur im Büro sitzen, keine Zeiten bekommen, weil ja das andere Training viel wichtiger ist. Also ich finde auch, das hat damit zu tun, dass wir eben halt nicht rausgehen aktiv. Wir sollen aus meiner Sicht uns gar nicht zurücknehmen. Wir dürfen mutig sein. Warum dürfen wir denn nicht werben für unsere Dienstleistung? Nur weil ich Psychologe bin? Ich spreche darüber keinen Klienten, sondern ich spreche um eine großartige Leidenschaft, die ganz viele Menschen überhaupt gar nicht auf dem Zettel haben, die überhaupt nicht wissen, was wir da tun. Und da muss unsere Aufgabe sein, auch aufzuklären. Ich weiß, dass es auch Kollegen gibt, die mögen das gar nicht und die sind uns gegenüber sehr kritisch, aber das dürfen sie auch nicht. Ich kann nicht alle glücklich machen. Aber ich glaube, dass unser Netzwerk oder auch Oliver Stoll und wie sie alle heißen, dazu beigetragen haben, dass unsere Disziplin mittlerweile so bekannt ist. Und ich glaube nicht, dass wenn man das unter vorhaltener Hand tut und sich zurücknimmt und immer nur sagt, ja, wir dürfen nicht darüber reden, glaube ich, ist das aus meiner Sicht der falsche Ansatz und nicht unserer heutigen Zeit. Wir leben nun mal nicht mehr in 1950, sondern medienwirksam, öffentlich wirksam zu sein, ist was ganz Normales. Und auch Transparenz zu zeigen, was wir alles leisten können, finde ich nicht verwerflich. Aber es gibt leider Kollegen, die sehen das so und sprechen dann auch darüber, dass sie das nicht gut finden.
Also Offenheit und Transparenz, deine Wünsche. Was sind so deine persönlichen nächsten Ziele?
Oh ja, ich habe da so ein paar. Also ich war ja schon im Leistungsfußball in Vollzeit tätig. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber du kannst dir vorstellen, wenn man wirklich nachhaltig arbeiten will, dann kann man nicht 7, 8 Teams betreuen plus Staff und dann noch die Profis. Da war ich sehr unzufrieden. Hinzu kam, dass ich da ja noch Cheftrainer war, auch einer Mannschaft. Das habe ich noch parallel dazu machen müssen. Und irgendwann wirst du dem nicht mehr gerecht. Und man kann nicht auf mehrere Hochzeiten tanzen. Und man sollte sich nur für eine Sache entscheiden. Und das war damals nicht möglich. Deswegen musste ich den Fußball verlassen. Aber ich bin immer drin geblieben, weil ich viel coachen durfte, Teams begleiten durfte, noch bis heute. Aber irgendwann muss es wieder zurückgehen aus meiner Sicht. Ich gehöre einer Mannschaft an. Ich glaube, dass ich da richtig gute Arbeit leisten kann. Und das Zweite, was ich immer noch als Zielsetzung habe, ist, meinen akademischen Weg weiter zu verfolgen. Ich habe richtig Bock auf Lehre. Ich habe Lust auf Studenten. Ich glaube, dass ich da ein bisschen was bewegen kann, weil ich auch selbst einen sehr bewegenden Lebensweg hinter mich gebracht habe. Eben nicht den klassischen Weg, sondern ich musste viele Hürden nehmen, viele verschlossene Türen, viele Skeptiker. Aber heute kann ich sagen, es war gut, dass ich auf mein Herz gehört habe.
Das macht dann die Erfahrung natürlich auch. wenn du einfach genau deinen Weg auch schon so zurückblicken kannst und sagen kannst, genau das hat dich ja an die Stelle gebracht, wo du jetzt gerade bist. Wie können vielleicht gerade wir Jüngeren da diese Perspektive schon einnehmen und auch irgendwie so zukunftsweisende Schritte gehen?
Also ich glaube, auch den Mut zu haben, Dinge einfach auszuprobieren und eine gute Fehlerkultur haben. Macht bitte Fehler. Nur so könnt ihr wachsen. Ich werde auch weiterhin Fehler machen. Die Fehler werden nur geringer und nicht mehr so dramatisch sein, wie es vielleicht vor 20 Jahren gewesen ist. Aber diesen Mut zu haben, die Dinge auszuprobieren, auch mal Dinge einfach zu studieren, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ich glaube, man hat so viele tolle Möglichkeiten heute. Die Grenzen sind wirklich auch verschoben mittlerweile. Und das macht das so spannend für euch, da wirklich auch ganz mutig zu sein und auch rauszugehen und zu zeigen, wir sind tolle Dienstleister, wir kennen uns in diesem Bereich aus. Und ich glaube, umso mehr wir das tun, umso stärker werden wir in Verbundenheit und Autonomie, werden wir gar Großartiges auf den Weg bringen. Ich merke das ja jetzt schon, wie viele tolle Kollegen ich mittlerweile kenne und Kolleginnen. Und das wird immer stärker und die werden immer lauter. Und irgendwann kommt man eh nicht mehr an unsere Dienstleistung vorbei, da bin ich jetzt schon sicher. Weil wir sind an physiologischen Grenzen und wir sind auch an taktischen Grenzen. Wir sind auch in vielen anderen Bereichen an Grenzen. Aber im kognitiven Bereich sind wir noch lange nicht an Grenzen. Und ich glaube auch, jetzt bin ich mal mutig, die nächsten 20 Jahre, die gehören uns.
Es ist sehr, sehr ermutigend, sehr für mich auch nochmal motivierend, einfach den Weg weiterzugehen in die Sportpsychologie. Gerade stimme ich da auch absolut mit überein, dass die kognitiven Kapazitäten noch deutlich stärker ausgeschöpft werden können, als es bisher der Fall ist. René, wenn jetzt jemand, einer der Zuhörer und Zuhörerinnen, gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte und sich für die Inhalte interessiert, die du da bietest, wo bist du zu erreichen?
Erstmal grundsätzlich bloß keine Sorge haben, ich bin ein ganz einfacher Typ. Ich habe richtig Bock auf Auseinandersetzung. Ich habe Lust, Menschen kennenzulernen. Ich bin da total offen. Einfach mich anschreiben. Ich bin ja in diesem Netzwerk, die sportpsychologen.de. Da findet man auch meine Kontaktdaten und ruhig mutig sein. Und einfach mal anrufen oder schreiben. Ich versuche wirklich auch jedem zu antworten. Im Moment merkt man, und in den letzten Monaten merkt man, man kriegt ganz viele Anfragen für Praktika, auch angehende Sportpsychologen, die natürlich viele Fragen haben. Das macht einfach ganz viel Spaß, weil auch die haben natürlich Bedürfnisse, die irgendwie befriedigt werden müssen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir, die schon länger im System sind, auch da offen sind und den jungen Leuten diese Möglichkeit geben. Weil ohne euch wird das System langfristig nicht funktionieren. So wie wir die Jüngeren brauchen, die in die Rente einzahlen für die Älteren, so ist es auch mit der Sportpsychologie. Ohne euch kann es nicht funktionieren. Und ich glaube, das muss man ja deutlich sagen und auch deutlich leben.
Wow. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich würde auch dein Profil natürlich verlinken und die Kontaktdaten. Und so können Interessierte gerne auf dich zukommen und werden dann deine Kontaktdaten auch vorfinden in den Shownotes.
Gerne.
René, zum Abschluss, was hast du für eine Message für die Zuhörer und Zuhörerinnen und vielen Dank auch jetzt schon mal für die wunderbaren Einblicke, die du uns gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Puh, das gibt so viele Dinge, die ich gerne sagen wollen würde. Bleibt bitte so, wie ihr seid, hört auf euer Herz und seid mutig und probiert die Dinge einfach aus und habt keine Sorge vor Fehler, denn Fehler bedeuten auch Wachstum und all das, was da so möglich ist, ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Also von daher würde ich mir auch wünschen, dass wir weiter aufeinander zugehen und dass alle Kollegen, Kolleginnen sich nicht verschließen, sondern zusammenarbeiten, weil schlussendlich entscheidet der Dienstleister, ob er eine Dienstleistung von einer bestimmten Person haben möchte. Ich glaube, wir werden auch schon viel weiter in unserer Disziplin, wenn wir endlich mal so richtig aufeinander zugehen und nicht versuchen, den anderen auszustechen, zu sagen, man ist besser. Das habe ich ganz oft erlebt auch, ganz besonders, wenn man in bestimmten Bereichen nicht zugänglich ist oder die Menschen nicht kennt. Ich finde, Offenheit ist da ganz wichtig. Und wenn wir uns mal die Welt anschauen, nur so als kleines Beispiel, stellt jedem mal vor oder stellt euch mal vor, wir würden echt aufeinander zugehen. Wir würden uns zusammenschließen, würden Dinge kreieren, entwickeln, was da möglich ist am Potenzial. Die Zeit von, wir müssen alle gemeinsam in eine Richtung laufen, die ist vorbei. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, diese Subjektivität, diese Besonderheit des Menschen zu benutzen, um sich zusammenzuschließen, um Großartiges zu kreieren. So ein Albert Einstein und wie sie alle heißen, die großartig geleistet haben, würden in unserer heutigen Zeit das ganz schwer haben. Jetzt ist das Thema von Teams, Teamkohäsion, Gemeinsamkeit, Verbundenheit, finde ich zum Beispiel in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Wort. In Verbundenheit schaffen wir ganz, ganz, ganz viel.
Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, René, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn die Inhalte des Podcasts dein Interesse geweckt haben, kannst du ganz leicht Kontakt mit mir aufnehmen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.